Herzlich willkommen zur 199. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast, der letzten Folge im Jahr 2025. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und dass ihr alle einen super Start ins Jahr 2026 habt. Mein heutiger Gast ist Lisa, eine andere Lisa als von der Folge letzte Woche und schon insgesamt die 9. Lisa, die im Podcast ihre Geschichte erzählt. Der Name war Anfang der 90er sehr beliebt anscheinend. Und es gibt viele Frauen, die jetzt in dem Alter sind, die Kinder bekommen, die damals geboren worden sind. Also, die Lisa heute erzählt uns von den Geburten ihrer zwei Töchter. Die erste Tochter kam per geplantem Kaiserschnitt aufgrund einer Beckenendlage zur Welt. Lisa hatte eine Ärztin, eine Privatärztin, die sie in der Schwangerschaft und bei der Geburt begleitet hat. Und diese Ärztin hat ganz klar kommuniziert, dass sie eine vaginale Beckenendlagengeburt nicht unterstützt. Und Lisa hat sich dann noch mit einem Beckenendlagenteam getroffen, hat sich dort aber nicht gut aufgehoben gefühlt und sich dann für diesen Kaiserschnitt mit ihrer Ärztin entschieden. Und die gleiche Ärztin hat sie dann auch bei der zweiten Geburt unterstützt und hat von Anfang an gesagt, dass sie eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt sehr gerne unterstützt. Und dann hat Lisa während der Schwangerschaft auch noch ein passendes Hebammenteam dazu gefunden. Und ihre Geschichte zeigt mal wieder, wie wichtig es wirklich ist, dass sich die Frau von ihrem Team gut begleitet fühlt und dass wirklich diese kontinuierliche Betreuung und auch das Vertrauensverhältnis, das man schon in der Schwangerschaft aufbaut, total wichtig ist für ein schönes Geburtserlebnis. Letztendlich hat die Ärztin bei der Geburt mit einer Sauglocke nachgeholfen, hat das aber ganz wunderbar und empathisch mit Lisa kommuniziert, so dass Lisa eine sehr schöne Wiebeck dann hatte. Bevor wir mit Lisas Geburtsgeschichte anfangen, wie immer der kleine Reminder.
Bitte belasst meiner Mama noch eine Bewertung.
Und zwar bei Google könnt ihr einfach meinen Namen eingeben, Thea Maya, und mein Business, Thea Maya, Doula und Geburtsgeschichten Podcast bewerten. Natürlich könnt ihr mir auch eine Bewertung in den Podcast-Apps hinterlassen. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt gleich, dass du auch in 2026 immer alle Geburtsgeschichten gleich angezeigt bekommst und sie hören kannst. Jetzt erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner beiden Töchter erzählst.
Hallo, Thea. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, und deine kleine Tochter ist auch dabei. Die hören wir vielleicht ab und zu mal.
Genau.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, gerne. Ich bin die Lisa, bin verheiratet, habe zwei Töchter. Die ältere ist jetzt ungefähr 3,5 und die jüngere ungefähr 5-6 Monate. Also sie sind ziemlich genau 3 Jahre auseinander, die zwei. Und wir wohnen in Wien.
Ja, und bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten deiner Töchter anfangen, wie immer meine Frage, was weißt du über deine eigene Geburt?
Meine eigene Geburt, ich habe extra nochmal mit meiner Mama drüber gesprochen, die dürfte recht kurz gewesen sein. Ich bin die erste Tochter von meinen Eltern und ich glaube, sie waren nur 2 Stunden im Kreißsaal und insgesamt waren es so 5 Stunden Wehen, was ich da so rausgehört habe. Und ich habe mir dann auch noch, damals war es noch der Mutter-Kind-Pass, habe ich mir jetzt am Wochenende angeschaut von mir und da stand, dass sie wohl Medikamente bekommen hat, aber keine Anästhesie. Genau, und ich war dann auch bei ihr im Zimmer und durfte auch bei ihr sein die ganze Zeit, wie ich da war. Genau, und bin dann, glaube ich, recht bald wieder nach Hause gegangen mit ihr vom Krankenhaus.
Schön. Bist du auch hier in Wien geboren?
Nein, ich bin in Linz geboren.
Ah, okay. Hätte mich sonst interessiert, welches Krankenhaus es hier gewesen wäre. Genau, die erste Schwangerschaft von deiner ersten Tochter, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Sowohl als auch. Zu meiner Vorgeschichte vielleicht kurz. Mehrmals stand das PCO-Syndrom im Raum bei mir. Wurde nie so wirklich bestätigt, aber ich hatte meine super lange Zyklen, die waren so 40 bis 60 Tage ungefähr, das war bei mir normal. Dann hatte ich 2021 auch noch eine Operation an der Schilddrüse und Hashimoto, also alles nicht so ideal, um schwanger zu werden oder schnell schwanger zu werden. Und mir hat auch meine damalige Frauenärztin gesagt, wenn Sie Kinderwunsch haben, probieren Sie eher früher, weil das kann dauern mit diesem medizinischen Hintergrund. Und im Endeffekt war sowohl die erste als auch die zweite Tochter dann super schnell da. Also es, ja, beim ersten Zyklus hat es geklappt, bei der ersten.
Okay. Wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist? War der Zyklus, der sowieso schon lang war, dann einfach noch länger?
Betreffend Zyklus habe ich dann überhaupt nicht mehr nachgedacht. Ich hatte dann nur so, die Brüste haben irrsinnig gespannt bei der ersten Tochter. Weiß ich noch. Und ich war dann schon so ein bisschen nervös und so. Ich habe mich ein bisschen anders gefühlt und habe dann recht bald einen Test gemacht. Ich glaube, Woche 4 oder 5. Also da, wo man halt dann schon ein bisschen was erkennt. Und das war Corona-Zeiten noch 2022, beziehungsweise 2021 die Schwangerschaft. Und habe dann so einen Test gemacht und da ist kein zweiter Strich gekommen. Und dann habe ich ihn weggeworfen und nach, keine Ahnung, 20 Minuten nochmal drauf geschaut, also das, was man halt nicht machen sollte. Und da war dann ganz, ganz schwach dieser zweite Strich da. Und der ist dann immer stärker geworden. Ich habe natürlich jeden Tag dann getestet bei der ersten Tochter. Genau, so habe ich erfahren, dass ich schwanger bin.
Und bist du dann gleich zur Frauenärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Ich habe dann recht bald bei der Frauenärztin angerufen. Und Hebamme war für mich damals noch nicht so Thema. Also mir war das auch nicht bewusst, dass man so schwierig eine bekommt. Vor allem in den Sommermonaten. Ich habe 2 Sommerbabys. Und war dann einfach einmal die erste Woche bei der, ich glaube, eine Woche drauf, das war Woche 6, mal bei der Frauenärztin, da hat man natürlich noch fast gar nichts gesehen. Genau. Und die hat mir dann alles Weitere erklärt sozusagen und hat dann eben auch das Thema Hebamme angesprochen und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach einer Hebamme.
Für die Wochenbettbetreuung oder auch als Beleghebamme für die Geburt?
Für die Beleghebamme auch, also die Geburtsbegleitung, ich wollte beides haben und das hat sich dann schon als recht schwierig herausgestaltet. Keine Ahnung, 7. Woche oder 8. Woche war ich da und da war es schon fast unmöglich, eine zu finden. Und ich hatte dann aber doch Glück und wir haben eine gefunden, die hatte noch einen Platz frei und das hat sofort gepasst. Und genau.
Und hast du dir erst das Krankenhaus ausgesucht und dann eine Wahlhebamme, die mit diesem Krankenhaus zusammenarbeitet? Oder hast du dir eine Hebamme gesucht und dich dann für das Krankenhaus entschieden, wo sie begleiten kann?
Ich glaube, ich habe mal so nach Wahlhebammen gegoogelt, Wahlhebammen in Wien, und war total überfordert, weil ich irgendwie nicht gefunden habe, wo es Hebammen gibt, in welchen Krankenhäusern Wahlhebammen und in welchen nicht. Ursprünglich wollte ich in ein privates Krankenhaus, habe mich dann aber für das St. Joseph in Wien entschieden, weil da gibt es recht viele Wahlhebammen, was ich halt so damals rausgefunden habe. Genau. Und so habe ich mir dann auch meine neue Frauenärztin gesucht, weil ich auch eine ärztliche Betreuung haben wollte.
Okay, das heißt, du warst in einem öffentlichen Krankenhaus mit privater Hebamme und privater Ärztin.
Genau.
Okay. Heißt, du warst dann auch in der Schwangerschaft von dieser Ärztin betreut?
Und genau, ich glaube, ab der zweiten Eltern-Kind-Untersuchung war ich dann bei der Frauenärztin. Und von der Hebamme wurde ich eben in der Schwangerschaft, bei der Geburt und Wochenbett betreut.
Ja. Wie ging es dir körperlich und auch emotional in dieser ersten Schwangerschaft?
Mir war unfassbar schlecht in der ersten Schwangerschaft. Und das war so, ich glaube, die ersten 12 bis 14 Wochen war das, wo irrsinnige Übelkeit und wahnsinnig müde war ich. So diese Erschöpfung einfach vom Nichtstun auch, die kennt man sonst nicht, finde ich. Aber sonst, es war das erste Trimester, das war schon noch so, habe man schon noch sehr viele Sorgen gemacht bei der ersten Tochter, viel nachgedacht, wie das sein wird oder ob jetzt doch vielleicht noch was passiert, ob die Schwangerschaft bleibt. Und das hat sich dann aber mit dem zweiten Trimester wirklich erledigt. Da hatte ich dann so ein Urvertrauen irgendwie. Ab da, ja.
Ja. Deine erste Tochter lag ja in Beckenendlage. No. Wann wurde das zum Thema?
Ich glaube, es wurde, also sie lag, was ich so mitbekommen habe oder so auch nochmal nachgeschaut habe, sie lag immer in Beckenendlage. Und zum Thema angesprochen hat es meine Ärztin, glaube ich, das erste Mal im April. Und sie ist im Juli auf die Welt gekommen. Genau, so Ende März hat sie es angesprochen, Anfang April. Und im Juli ist sie auf die Welt gekommen. Also eigentlich, ja, sie lag halt immer in Beckenendlage. Es war nie Schädellage.
Okay, und hast du in der Zeit versucht, Dinge zu tun, Spinning Babies, Moxen, Akupunktur, um sie noch zu drehen?
Haben wir alles probiert, ja, hat bei ihr überhaupt nichts geholfen. Sie hat sich auch überhaupt nicht gedreht. Also es gibt ja manche Babys, glaube ich, die drehen sich ununterbrochen im Bauch bis zur Geburt oder bis kurz vor der Geburt und sie hat sich einfach auch nicht gedreht. Ich habe es auch sehr schwer gespürt, weil sie hatte eine Vorderwandplazenta und natürlich erstes Kind auch noch. Ich habe sie spät gespürt und auch dann habe ich fast nichts gespürt. So, wenn ich einmal in der Woche was gespürt habe von ihr, war das schon gut. Genau, das war dann die letzten 2-3 Wochen, da hat sie sich wirklich super viel bewegt, da habe ich sie sehr viel gespürt, aber sonst überhaupt nicht. Ich hätte auch nicht sagen können, ob sie sich jetzt gedreht hat oder nicht. Genau.
Okay. Und sie kam ja dann per geplantem Kaiserschnitt zur Welt. Gab es auch die Überlegung, eine vaginale Beckenendlage zu versuchen, weil da ist ja das St. Josephs Krankenhaus eigentlich auch eine gute Anlaufstelle?
Ja, die gab es. Meine Frauenärztin hat mir gesagt, sie begleitet mich total gern beim Kaiserschnitt. Sie macht gerne den Kaiserschnitt. Wenn ich eine vaginale Geburt wünsche, was für sie auch total okay ist, sie war da wirklich komplett offen und hat mir diese Entscheidung überlassen, dann würde sie mich gerne jetzt mal zur Beckenendlagenambulanz überweisen im St. Josef. Die gibt es dort. Dort kann man sich beraten lassen oder lässt man sich beraten, wird das Becken ausgemessen. Und das habe ich dann auch in Anspruch genommen. Wir haben leider total schlechte Erfahrungen mit dieser Beckenendlagenambulanz. Ich glaube, es war ein paar Wochen vom geplanten Kaiserschnitt, weil diesen Termin habe ich mir trotzdem mal ausgemacht mit meiner Frauenärztin, waren wir in dieser Beckenendlagenambulanz und damals war noch Maskenpflicht. Und sie waren irgendwie total unfreundlich und mein Mann durfte sich gar nicht neben mich setzen, wie der Ultraschall gemacht wurde. Er musste, keine Ahnung, 3 Meter entfernt auf einem Sessel von mir sitzen. Ne? Und sie haben mich dann so gefragt, naja, was mein Gefühl ist, also wie ich entbinden möchte. Ich habe gesagt, naja, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt eher Kaiserschnitt, aber ich würde mir das gerne mal anhören, wie die Vaginale ablaufen könnte. Und dann schauen sie mich so an und sagen sie so, naja, wieso sind sie dann überhaupt noch da, wenn sie es eh schon wissen? Also total unfreundlich. Das Problem war, glaube ich, einfach auch, war eine Sommergeburt und das sind natürlich auch viele im Urlaub und es gibt, glaube ich, nur, oder es hatte damals, ja, gab damals nur zwei Ärzte, die die vaginale Beckenendlage begleiten. Und ich glaube, ein Arzt oder eine Ärztin war generell im Urlaub in diesem Zeitraum. Und dementsprechend war halt nur eine verfügbar. Und ich weiß nicht, ob sie schon einfach so viele angemeldet hatten, so viele vaginale Beckenendlagengeburten, dass sie dann halt einfach so unfreundlich waren oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben uns nicht wohlgefühlt dort. Und das hat natürlich mein Bauchgefühl verstärkt für einen Kaiserschnitt. Weil da hatte ich mein Team, das ich kenne und dem ich voll vertraut habe. Genau, ja.
Ja, schade, dass du da diese Erfahrung gemacht hast. Und schade auch, dass deine Ärztin, also sie war wenigstens offen und auch ehrlich, dass sie selber die vaginale Beckenendlage nicht begleitet, aber das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, dass so wenige Ärzte und auch so wenige Hebammen das lernen und können und es wäre so schön, wenn es einfach normal wäre,
Alle
das machen.
Genau.
Du hast gesagt, es war dann schon so dein Bauchgefühl. Wie ging es dir mit dieser Entscheidung? War das dann so, ja, okay, das machen wir? Oder war es auch so ein bisschen, oh, schade, eigentlich hätte ich es lieber anders gehabt?
Zweiteres. Also ich hätte total gerne eine Vaginale gehabt. Aber für mich war, wenn sie sich nicht dreht, ich sehe mich nicht drüber über eine vaginale Beckenendlagengeburt, da wäre mein Kopf irgendwie viel zu sehr dabei und das funktioniert dann nicht. Das habe ich dann schon gewusst und ich war immer so, ich wollte immer das Wohl des Kindes oder des Babys, hatte ich so im Hinterkopf und das war immer das Wichtigste. So an mich habe ich damals gar nicht so sehr gedacht und auch nicht, was der Kaiserschnitt mit mir macht. Also ich wusste natürlich, es ist eine große Bauchoperation, keine Frage. Aber für mich war der Hauptpunkt für diesen Kaiserschnitt war einfach, dass es meiner Tochter gut geht. Genau. Und es war, ja, war emotional sehr, sehr schwierig für mich, dieser Kaiserschnitt und auch die Vorbereitungen die letzten Wochen war nicht so leicht.
Wie hast du dich denn vorbereitet auf den Kaiserschnitt?
Ich war die Wochen davor noch, ich glaube, bei der Bindungsanalyse nennt man das, sollte man oder idealerweise macht man es natürlich die gesamte Schwangerschaft oder ab dem zweiten Trimester, glaube ich, war dann bei mir nämlich so die letzten Wochen und habe dann ganz, ganz viel gesprochen mit meiner Tochter, auch so, was passieren wird und wie der Kaiserschnitt ablaufen wird, dass es eben wahnsinnig hell ist, es ist kalt und überhaupt nicht so, wie sie sich's vorstellt. Und dass sie auf jeden Fall ganz laut schreien kann und darf, das ist überhaupt kein Thema. Und habe halt wirklich super viel gesprochen mit ihr. Genau, Meditation habe ich ein bisschen probiert, das hat aber bei mir überhaupt nicht funktioniert damals. Da war ich vielleicht einfach schon, das waren glaube ich 2 Wochen vorher, es war schon sehr knapp dann vor dem Termin. Und da bin ich nicht mehr so reinkommen.
Ja, also es klingt auch da wieder, dass du eher an deine Tochter gedacht hast, als an dich selber.
Ja, genau.
Ja. In der wievielten Woche oder zu welchem Termin wurde dann der Kaiserschnitt angesetzt? Wie viele Tage, Wochen vor ET?
Es waren, glaube ich, 7 oder 8 Tage vorher. Ja, also eine knappe Woche war es. Ja, genau.
Wie ging es dir dann am Tag davor und dann auch, warst du schon abends im Krankenhaus und dann war der Kaiserschnitt morgens oder bist du morgens hingegangen und dann im Laufe des Tages?
Der Kaiserschnitt war am Montag um 8 Uhr war er angesetzt, in der Früh. Und ich war dann schon am Sonntag im Krankenhaus am Abend. Dadurch, dass ich die private Hebamme hatte, die Wahlhebamme, war das alles sehr entspannt. Wir sind dann, glaube ich, erst so um 8 am Abend hingekommen, weil sie hat die Aufnahme gemacht, sie hat das alles erledigt für uns. Und war dann in dieser Nacht auch getrennt von meinem Mann. Und das war total komisch, weil irgendwie so, du gehst ins Krankenhaus und du weißt, mein Kind wird morgen geholt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kaum Wehen, so ein bisschen Regelschmerzen, einfach ein bisschen, aber sonst überhaupt nichts und konnte natürlich gar nicht schlafen die Nacht. Und ich glaube, um 5 oder um 6 in der Früh kam dann auch schon mein Mann und die Hebamme und haben dann alles vorbereitet mit CTG. Für den Kreislauf habe ich, glaube ich, nochmal was bekommen und ja, genau. Und um 7:45 war sie dann auch schon da, also es ging dann sehr schnell.
Okay, wie war es für dich, der Moment der OP selber?
Ich war unfassbar nervös. Ich weiß viel nur mehr aus Erzählungen von meinem Mann. Ich dürfte recht viel geredet haben während der OP. Ich hatte eine, ich glaube, das ist die Spinalanästhesie, heißt das ja beim Kaiserschnitt, nicht die PDA, sondern die SBA. Die hat super gut funktioniert bei mir, war überhaupt kein Thema. Das Team war wirklich sehr, sehr nett. Auch die Anästhesie, die haben immer mit mir gesprochen, was jetzt passiert, was sie machen. Auch meine Frauenärztin hat mir alles erklärt, was sie jetzt aufschneidet, dass sie das Baby jetzt rausholt und danach eben noch, dass sie alles absaugt. Also ich wurde wirklich gut durchbegleitet. Es war nur leider so, dass mein Kreislauf war dann schon recht schlecht. Und ich habe dann so gemerkt, ja, so Schwindel, Übelkeit. Und war dann so ein bisschen panisch. Dann ging, da war die Tochter war dann schon da, die ging dann mit meinem Mann raus. Und die Hebamme hat sich dann zu mir gesetzt. Ich habe dann gleich, ich weiß nicht, was ich bekommen habe, einfach Schmerzstiller oder vielleicht auch für die Nerven. Und dann war es wieder okay. Und ich habe mich schon so die letzten Tage versucht vorzubereiten, wie der Kaiserschnitt ist oder was man auch da so, so hört. Ich habe dann auch deine Podcast-Folgen auch noch gehört. Dass es so ruckelt und zieht, habe ich alles gewusst, aber ich finde es halt trotzdem unvergleichlich dann, wie es wirklich war. Also es ist dann doch nochmal ein Erlebnis für sich einfach.
Ja, und kurze Frage, warum wurde deine Tochter gleich weggebracht? Weil gerade St. Josef sagt ja eigentlich auch immer, dass sie auch beim Kaiserschnitt direkt Bonding im OP machen.
Ja, also sie wurde mir draufgelegt von der Hebamme, beziehungsweise die Hebamme hat mich gefragt, ob ich sie drauf haben möchte. Ich habe gesagt, ja, probieren wir mal voll gern. Und dann war eben dieser Kreislaufzusammenbruch einfach, mir wurde einfach so schlecht und übel. Also ich hatte auch dieses Bondingband schon oben und sie war quasi bereit, dass sie zu mir kommt, aber ich war es halt nicht. Ich habe es nicht geschafft und deswegen ging sie dann quasi zu meinem Mann.
Verstehe. Wie lange
Genau.
hat es dann noch gedauert, bis du zugenäht warst und dann zu deiner Tochter konntest?
Ich glaube, so 20 Minuten waren das dann noch ungefähr. Genau.
Okay. Wie lange warst du dann im Krankenhaus und wie war das Wochenbett, die Stillbeziehung für dich?
Ich war, sie ist am Montag auf die Welt gekommen und Donnerstag sind wir dann heim. Das ist, glaube ich, für einen Kaiserschnitt ist das ganz okay. Und das Wochenbett war schwierig bei der ersten Tochter. Ich habe ganz, ganz lang keine Bindung gehabt zu ihr. Die Stillbeziehung hat super funktioniert. Das war überhaupt kein Thema. Da hatte ich viele Sorgen, ebenso mit Kaiserschnitt, dass es einfach vielleicht ein bisschen länger dauert oder der Milcheinschuss einfach länger braucht. Und das war überhaupt nicht der Fall. Das ist alles recht schnell gegangen und hat super funktioniert. Aber so, ich konnte keine Bindung zu ihr aufbauen, weil ich furchtbare Schmerzen hatte von der Kaiserschnittnarbe. Und ich habe auch, ich glaube, 6 oder 7 Wochen Schmerzmittel genommen und habe sie dementsprechend später erst in der Trage getragen und hatte halt nie das Gefühl, dass ich sie beruhigen kann. Es stand dann auch so eine Wochenbettdepression im Raum. Das habe ich aber alles nicht so mitbekommen. Das hat mir mein Mann jetzt bei der zweiten Tochter erzählt, dass es damals so war, dass er schon mit der Hebamme gesprochen hat drüber. Für mich war es damals nicht so ersichtlich. Genau. Und es hat sich dann aber mit Ende des Wochenbetts hat sich das alles recht von alleine erledigt. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber da habe ich sie dann in der Trage getragen, konnte sie beruhigen und das war gut dann für mich. Das war irgendwie, ja. Genau. So war das erste Wochenbett.
Ja, es war ja auch noch so Ende der Pandemie, was ja dann auch manchmal noch so ein bisschen erschwert mit in diese Wochenbetten reinfällt. Aber ich erinnere mich, du warst dann auch oder ihr wart dann regelmäßig bei mir zum Mama-Baby-Yoga und
Ja.
ja, wie war deine langfristige Heilung auch von diesem Kaiserschnitt?
Die wirkliche Heilung ist jetzt eigentlich für mich erst durch die zweite Geburt gekommen. Genau, ich habe zur Aufarbeitung oder zur Heilung vom Kaiserschnitt eben ganz, ganz viel geredet, mit Freunden, Bekannten, aber auch mit meiner Physiotherapeutin damals. Also ich habe es einfach ganz, ganz oft erzählt, diesen Kaiserschnitt. Das hat mir irrsinnig geholfen. Und die komplette Heilung kam aber wirklich erst durch die zweite Geburt dann jetzt für mich selber.
Gut, dann gehen wir gleich über zur zweiten Schwangerschaft. Du hast vorhin schon gesagt, auch beim zweiten Mal ging es recht schnell wieder mit dem Schwangerwerden. War dieser Altersabstand geplant ungefähr?
Genau, also es ging wieder sehr, sehr schnell. Wieder beim ersten Zyklus, der Altersabstand war geplant. Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass der Abstand kürzer ist. Wir hatten ein sehr, sehr schwieriges erstes Jahr mit unserer ersten Tochter und für uns war auch lange gar kein Kinderwunsch mehr da. Obwohl wir eigentlich, bevor die erste Tochter da war, war für uns immer klar, wir wollen 2 Kinder oder mehr als ein Kind. Und wie dann so dieses erste Jahr mit unserer älteren Tochter war, haben wir wirklich stark überlegt, ob wir noch ein zweites wollen. Ja.
Okay, als es dann soweit war, hast du wieder so früh getestet wie beim ersten Mal?
Dieses Mal nicht, nein. Mir war schon viel, viel früher wahnsinnig übel und ich wusste es dann schon irgendwie. Mein Bauchgefühl war dann schon so, ja, ich muss wieder schwanger sein, das geht gar nicht anders. Und hatte dieses Mal aber dieses Brüstespannen überhaupt nicht. Und habe dann aber trotzdem mal getestet, weil man einfach so wahnsinnig übel war. Und der Strich war dann auch schon recht deutlich am Schwangerschaftstest, der zweite.
Okay. Hast du dann gleich wieder deine Hebamme und die gleiche Ärztin angerufen? Oder hast du dir gedacht, okay, jetzt nochmal alles ganz neu und anderes Geburtsteam?
Ich habe meine Frauenärztin wieder kontaktiert, beziehungsweise hatte ich mir da vorsorglich, weil ich wusste, okay, wir probieren es jetzt wieder und ich bin wahrscheinlich schwanger. In nächster Zeit habe ich mir vorsorglich Anfang Dezember einfach mal einen Termin reserviert, weil sonst irrsinnig schwierig ist, einen Termin zu bekommen. Und hatte da quasi den Termin schon, habe dann aber geschrieben, dass ich schwanger bin, ob ich vorher kommen soll oder ob es ausreichend ist. Sie meinte dann, das ist völlig ausreichend. Und habe mich dann auf die Suche nach einer Hebamme gemacht, weil meine Hebamme hatte damals keine Geburtsbegleitungen mehr. Die war selber in Karenz, glaube ich. Und das war noch um einiges schwieriger als die 3 Jahre davor, eine Hebamme zu finden, vor allem wieder für Juli. Und ich habe auch keine gefunden. Ich war wieder so in Woche 7 oder 8, wo ich angefangen habe zu suchen. Es hatte aber keiner mehr Kapazitäten, keine Hebamme mehr.
Und du hattest wieder vor ins St. Josef Krankenhaus.
Ja, genau. Genau, wieder in St. Josef, weil ich eben meine Ärztin wieder dabei haben wollte. Und für mich war dann so, okay, ja, dann mache ich die Geburt halt mit meiner Ärztin und mit den Hebammen, die dort arbeiten. Habe mich dann aber auf diverse Wartelisten setzen lassen, auf die privaten Wartelisten. Es gibt, glaube ich, auch diese offizielle Warteliste vom St. Josef bei den Wahlhebammen, auf dieser Seite wahlhebammen.at. Und ich habe mich aber eben auf die privaten Wartelisten auch noch setzen lassen.
Das heißt, du hast die einfach kontaktiert, die Hebammen, und die haben gesagt, wir sind voll. Und dann hast du gesagt, okay, wenn noch was frei wird, dann melde dich bitte bei uns.
Ja, genau.
Total super Tipp, das sage ich immer allen Frauen, die keine Hebamme finden, weil es ist ja doch so, dass Frauen auch nochmal einen Schwangerschaftsverlust haben oder dass sich was ändert in der Schwangerschaft und sie das Krankenhaus wechseln müssen, weil sie auf einmal ein Hochrisikofall sind und so weiter. Ja. Dass manchmal auch ziemlich spät noch was frei wird, einfach.
Genau, das stimmt. Und ich habe mir dann sozusagen ein Wahlhebammen-Team gesucht, das mir auch empfohlen wurde von meiner Wahlhebamme aus 2022 und habe dort auch die Vorsorge gemacht. Also ich habe mich für ein Team entschieden, bei dem ich die Vorsorge, die Schwangerenvorsorge einfach mache und eben auch die Wochenbettbetreuung, wo ich dann angemeldet war. Ja, genau. So bin ich mal in die Schwangerschaft gestartet.
Und hast du letztendlich dann noch einen Hebammenplatz bekommen, auch für die Geburt?
Ja, habe ich bekommen.
Auch mit dem Team, wo du
so gesagt hast? Dieses Team, das ich mir ausgesucht habe, da habe ich einen Platz bekommen. Das war schon recht spät. Es war, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni. Und bis dahin stand eben auch im Raum, probiere ich die Rebag oder nicht. Genau.
Okay. Ja, wie, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie waren da deine Gedankengänge auch zu, wie die nächste Geburt aussehen soll? Und was hat auch deine Ärztin dazu gesagt?
Meine Ärztin war wieder sehr, sehr offen. Für sie war irgendwie klar, dass ich es vaginal probiere, wenn medizinisch nichts dagegen spricht. Also sie hat nie gesagt, sie macht nur den Kaiserschnitt und begleitet mich so nicht. Sie war eher wirklich diejenige, die schon gesagt hat, vaginal können Sie auf jeden Fall probieren, das ist überhaupt kein Problem, spricht gar nichts dagegen medizinisch, aus medizinischer Sicht. Und sie hat aber auch natürlich gesagt, sie begleitet mich natürlich auch beim Kaiserschnitt, ist auch kein Problem. Wenn das mein Wunsch ist, dann macht sie mir natürlich gerne diesen Kaiserschnitt. Und für mich war das halt irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Es gibt halt einfach ein bisschen erhöhtes Risiko. Und ich habe mich nicht sicher genug gefühlt. Meine Ärztin meinte zwar, auch die angestellten Hebammen, die kennen sich super aus mit dem, ja, überhaupt kein Thema, die sind auch alle top. Aber für mich war es einfach wichtig, jemanden zu haben, den ich vorher schon kenne und der mich wirklich dadurch begleitet, dass mein Kopf abschalten kann. Und dementsprechend war eben, bis ich diese Zusage hatte von den Wahlhebammen, war für mich eher so, ja, ich tendiere eher zum Kaiserschnitt. Ja, es.
Ich verstehe dich so gut, weil die Beziehung so wichtig ist unter der Geburt.
Ja,
und ich glaube,
ja.
gerade beim Thema Wiebeck, was einfach nochmal vielleicht emotionaler ist als eine erste Geburt.
Mhm. Ja.
Okay, als du dann die Zusage der Hebammen hattest, dass dich jemand aus diesem Team begleiten kann, hast du dann angefangen, noch mehr Wiebeck zu recherchieren oder dich nochmal intensiver darauf vorzubereiten?
Ich habe tatsächlich vorher auch schon immer wieder ein paar Bücher angeschaut oder halt Zeitschriften gelesen über Wiebeck. Aber für mich war das halt so in weiter Ferne und so, ich kann ja eh immer noch den Kaiserschnitt nehmen, wenn ich mich nicht wohlfühle damit. Aber seit ich diese Zusage dann eben hatte, habe ich mich schon mehr damit beschäftigt und habe dann auch begonnen, die friedliche Geburt von Jana Friedrich heißt sie, glaube ich.
Da hast du jetzt zwei Namen vermischt. Jana Friedrich ist die Hebamme, die den Hebammenblock macht, und die friedliche Geburt ist die Christine Graf.
Ja, genau. Da gibt es so ein Programm, das habe ich mir dann gekauft und das hat mir irrsinnig geholfen in der Zeit noch. Und ich habe mich eigentlich größtenteils so dann darauf vorbereitet mit Meditation. Das hat auch recht gut funktioniert bei mir und Hypnose. Und so bin ich wirklich auch runtergekommen, meine Gedanken sind runtergekommen und diese Ängste sind irgendwie verschwunden und ich hatte dann wieder so dieses Vertrauen, es funktioniert, das wird funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich meine Frauenärztin und meine Hebamme und denen vertraue ich. Und so war das denn für mich auch in Ordnung.
Super. Wann ging die Geburt dann los und wie ging sie los?
Ich hatte ungefähr 6 Wochen vor dem errechneten Termin wehen, täglich. Und ich kannte das von meiner ersten Schwangerschaft oder von meiner ersten Tochter überhaupt nicht. Da hatte ich keine Übungswehen, Senkwehen, was auch immer, habe ich nichts gespürt. Und ich bei der zweiten Schwangerschaft, bei der zweiten Tochter, hatte ich wirklich 6 Wochen vorher diese, anfangs wahrscheinlich Übungswehen und dann irgendwann Senkwehen. Es war wirklich täglich und das hat sich halt einfach gesteigert von Tag zu Tag. Ich habe dann auch schon mal bei den Hebammen nachgefragt, wie lange geht das jetzt quasi noch so? So nach einer Woche habe ich mal nachgefragt und sie meinten so, nach 2 Wochen hört das meistens auf. Bei mir hat es nicht aufgehört. Struktur ist es dann wieder stärker geworden. Und ich denke einfach, ja, mein Körper wird sich halt vorbereitet haben auf diese vaginale Geburt. War ET los. Man muss dazu sagen, oder ich sage es noch dazu, meine Töchter haben einen Altersabstand, also die Geburtstage sind 10 Tage auseinander. Und ich habe mit meiner zweiten Tochter im Bauch, habe ich immer so gesagt, du darfst ruhig früher kommen, du musst nicht warten bis zum Geburtstag von deiner Schwester, du darfst früher kommen. Und ich habe sie da irgendwie schon so ein bisschen hingedrängt, weil meine Sorge war, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben. Und sie kam dann wirklich eine Woche vorher, vor ihrem Termin und somit 10 Tage vor ihrer Schwester am Geburtstag. Und genau, eine Woche vorher waren dann so die Wehen, die waren dann schon recht häufig. Also so stündlich kamen sie dann schon, aber so nicht so, dass ich sie veratmen muss oder irgendwie. War halt einfach so ein bisschen stärkere Regelschmerzen. Und am Vorabend ging es dann so los, dass ich so Augenflimmern hatte. Das war für mich dann so, Augenflimmern, das ist ja so ein Symptom oder das kann eine Präeklampsie, also diese Schwangerschaftsvergiftung sein. Ich habe dann meine Hebamme angerufen, die meinte, Blutdruck messen, der war in Ordnung, aber ich kann zur Sicherheit natürlich gerne ins Krankenhaus kommen, sie nimmt mir Blut ab und macht, also checkt das alles. Haben wir dann auch gemacht und ich habe zur Sicherheit meine Mama kontaktiert, weil die war quasi die Betreuungsperson für die ältere Tochter und die hatte einen Anfahrtsweg von 2 bis 3 Stunden ungefähr. Und habe so gesagt, ich weiß nicht, kann sein, dass die Schwangerschaft beendet wird, könntest du kommen zur Sicherheit? Sie hat gesagt, ja, überhaupt kein Problem, sie kommt über Nacht und in der Früh fährt sie wieder weg zur Arbeit, weil sie musste arbeiten am Dienstag eigentlich. Und das war super. Meine ältere Tochter hat sich gefreut. Ich war im Krankenhaus mit meinem Mann für diesen Check. Das hat alles gepasst. Und ich habe dann meine Hebamme noch so gefragt im Krankenhaus, na, ob sie mich vielleicht vaginal untersuchen könnte, weil ich habe eben seit 6 Wochen Wehen und ich würde gern wissen, was da los ist jetzt. Und sie hat mich dann untersucht, hat gesagt, ja, Gebärmutterhals verkürzt, aber nichts offen, alles total weich. Sie kann mir nicht sagen, wann es losgeht. Kann sie einfach keine Vorhersage treffen. Gut, wir sind wieder heimgefahren, es war so 9:30 Uhr am Abend ungefähr. Und sind zu Hause angekommen, die ältere Tochter hat schon geschlafen. Und so, ich glaube, 11 herum am Abend ging es dann los. Da habe ich dann gemerkt, okay, es ist jetzt irgendwie anders. Sie sind ein bisschen stärker. Zum Spaß sagte mein Mann so, naja, mach halt diesen Badewannentest. Wird schon nicht stärker werden. Und ich habe so gesagt, naja, ich denke schon, dass das stärker wird oder halt gleich bleibt wenigstens. So war es dann auch, den habe ich gemacht. Und habe so, ich habe es irgendwie noch nicht so realisiert, okay, jetzt geht's los. Jetzt startet sie, dass sie kommt. Und habe mich dann noch ins Bett gelegt, so um 11:30, 12 mit meinem Mann gemeinsam. Und dann kam eine Wehe und dann habe ich gesagt, so, ich muss aufstehen, ich muss sie veratmen, ich kann nicht liegen. Ja. Schlaf du mal, dass du Schlaf bekommst. Ich war dann draußen im Wohnzimmer. Ja, keine Ahnung, eine Stunde oder so habe ich veratmet. Das war dann schon recht intensiv. Hatte da auch die friedliche Geburt, die Hypnose im Ohr quasi mit den Kopfhörern, am Rücken die Wärmeflasche. Also das war schon recht stark für mich. Und ich weiß, ich keine Ahnung, ich glaube 2 oder 3 Stunden später, so um 1:30, 2 herum, ist die Fruchtblase geplatzt. Und da war für mich klar, wir fahren jetzt recht schnell ins Krankenhaus, weil ich der Abstrich war positiv. Und da gibt es ja dann eine bestimmte Zeit, in der man im Krankenhaus sein muss, glaube ich, wegen dem Antibiotikum. Mir war das aber ganz recht, muss ich gestehen, weil ich konnte mich daheim nicht so fallen lassen, wenn ich weiß, meine Tochter schläft oben, kann ich mich nicht konzentrieren. Da ist mein Kopf einfach woanders. Dementsprechend sind wir dann recht schnell los ins Krankenhaus, waren dann um 2:30 dort. Und am Weg dorthin waren, glaube ich, noch 2 oder 3 Wehen, die waren auch schon recht intensiv. Also sie sind jetzt nicht schwächer geworden. Und ja, dort wurde dann mal CTG geschrieben, da bin ich gelegen. Das war okay für mich, erstaunlicherweise. Sie waren dann, glaube ich, auch, sie waren wieder ein bisschen schwächer, glaube ich, was ich so in der Erinnerung hatte, die Wehen. Und sie hat mich dann nochmal untersucht auf meinen Wunsch hin, da war ich dann bei 2 Zentimetern. Und dann ging es auch recht schnell in einen Kreissaal. Ja. Und dort waren, also ich glaube, es war dann 2:30, 3, wie wir in den Kreissaal sind. Und dort war es dann schon so, also, als ob ich dann dort alles fallen habe lassen können. Da haben es dann wirklich angefangen, da muss ich mich anhalten und wirklich ganz, ganz laut und tief vertönen. Und wie mein Mann mal kurz auf der Toilette war oder so, ich wusste nicht, wo ich mich anhalten soll, weil irgendwie nur so, ich brauchte eine Person zum Anhalten, ne, in dieser Wehe. Und da musste dann mal einfach schnell die Hebamme herhalten. Genau. Ich ging dann in die Wanne. Das war sehr, sehr angenehm. Hat meiner Tochter aber leider überhaupt nicht gefallen. Die Herztöne waren überhaupt sehr, sehr schlecht, die gesamte Geburt, was ich so mitbekommen habe. Ich hatte auch so ein Dauer-CTG oben. Es hat mich persönlich jetzt aber überhaupt nicht gestört. Das war okay für mich. Sie ist auch immer wieder mal rausgerutscht oder runtergerutscht und sie hat es wieder gerichtet. War aber überhaupt kein Problem für mich. Und ja, in der Wanne war ich eine Stunde, weil dann eben die Herztöne einfach nochmal schlechter wurden. Dann bin ich raus und dann war es, wie spät war es? Da war es 4 oder 4:30 in der Früh. Und da habe ich sie dann so gefragt, na, ob ich jetzt bitte noch eine PDA haben kann, weil ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nichts geschlafen, das war immer so meine schlimmste Vorstellung, das Kind kommt in der Nacht oder startet in der Nacht, dass ich nicht schlafe. Und genau so war es dann eben auch. Und sie hat dann gesagt, na, sie würde mich gerne nochmal untersuchen und dann können wir gerne nochmal drüber reden. Ich war bei 7 Zentimeter und sie hat mir die PDA dann noch gegeben. Ich war irrsinnig erleichtert, die Anästhesie war super toll, hat wirklich gut funktioniert, war schnell da. Und ich war dann so von 5 bis 8 hatte ich die PDA, glaube ich, und konnte dann ein bisschen schlafen. So im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, Ich glaube, es war auch so ein bisschen, einfach noch ein bisschen verzögern, noch rauszögern, die Geburt für mich, weil ich war, glaube ich, noch nicht bereit. Mir selber ging das einfach ein bisschen zu schnell dann doch. Und so um 8, wie sie dann gesagt hat, sie wurde einmal nachgespritzt, die PDA. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Da war dann auf einer Seite im Oberschenkel hatte ich immer so einen Krampf während der Wehe. Das war wahnsinnig unangenehm. Und um 8 meinte sie dann, ja, wir lassen die PDA jetzt auslaufen, weil vollständig eröffnet mit 10 cm. Und wir können dann quasi mit der letzten Phase beginnen in der Geburt. Und das war mir irgendwie nicht so recht. Ich war irgendwie noch so, puh, ja, jetzt geht's wirklich los, ja. Vorher war diese ganze die Wehenarbeit natürlich, aber jetzt kommt's wirklich, also jetzt kommt sie dann, meine Tochter. Und ich habe dann so in der letzten Phase auch nicht wirklich eine Position gefunden, die passt hat für mich. Sie hat mir total viele Vorschläge gemacht, die Hebamme. Ich war wirklich froh drüber. Ich wollte nicht mehr irgendwie was entscheiden oder irgendwas nachdenken. Und hat mich dann so gefragt nach so 3 oder 4 Positionen, na, welche ich am besten fand. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, die am Rücken. Das war für mich auch immer so, ich wollte nie am Rücken mein Kind zur Welt bringen, so liegend am Bett. Aber es war tatsächlich so, dass diese Rückenlage einfach am angenehmsten war für mich. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon sehr, sehr wenig Kraft irgendwie.
Und darf ich kurz fragen, hattest du dann schon Presswehen? Also hast du Presswehen gespürt oder war es dieses, okay, du bist 10 cm eröffnet, wir fangen jetzt an zu pressen?
Das war das Ding, ja. Ich hatte vor der PDA schon einen Pressdrang und das war aber noch viel zu bald. Da hatte ich recht oft schon einen Pressdrang. Und dann, wie ich vollständig eröffnet war, hatte ich ihn nicht mehr so stark. Das lag sicher auch daran, dass die PDA noch gewirkt hat, denke ich. Es war schon einer da. Ich wurde dann auch ein paar Mal auf die Toilette geschickt, um da quasi die Wehe zu veratmen. Aber er war nicht so da, wie man sich das jetzt so, also wie ich es mir vorgestellt hätte oder wie ich es halt immer so auch oft gehört habe in deinen Podcast-Folgen. Und das war ein bisschen schade, auch so im Nachhinein betrachtet. Also ich glaube, es war die PDA natürlich, die noch zu stark gewirkt hat. Aber da habe ich dann viel nicht gespürt am Schluss. Genau. Ich war dann eben so in der Rückenlage und da ist dann auch meine Ärztin schon dazugekommen. Ah, davor war noch eine angestellte Hebamme da und die haben alle möglichen Positionen mit mir ausprobiert, die mir wahnsinnig unsympathisch war. Und das war für mich die Bestätigung oder halt das Gefühl, ich bin so, so froh, dass ich meine eigene Hebamme dabei habe. Weil also bei uns hätte diese Chemie nicht gestimmt und für mich war so, boah, Gott sei Dank habe ich die nicht bei meiner Geburt. Genau. Weil sie meinte dann auch irgendwie noch so, naja, eine Geburt ist ja schon schmerzhaft. Da muss man sich immer so viel Schmerzen da muss man so viel Schmerzen aushalten. Es ist halt leider so. Und das war für mich so ein Kommentar, der halt überhaupt unter einer Geburt war das ganz, ganz schlimm. Aber die ist dann Gott sei Dank wieder gegangen, wie meine Ärztin gekommen ist. Meine Hebamme hat dann immer wieder mit ihrem Finger quasi mir irgendwie so geholfen und gesagt, dort musst du hinpressen, dort musst du hinatmen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht so wirklich spüren können. Ich habe auch nicht gespürt, wie sich meine Tochter ins Becken dreht. Das beschreiben ja auch ganz, ganz viele bei deinen Podcast-Folgen. Oder auch einfach, dass man spürt, dieses Kind bewegt sich da jetzt in diesen Geburtskanal rein. Das war irgendwie nicht so. Und es dürfte auch so gewesen sein, dass sie so dieses letzte Stück im Geburtskanal, das hat sie nicht geschafft irgendwie. Und ich war da dann aber schon bei 2,5 Stunden Pressen, glaube ich. Und ich war schon völlig, völlig fertig. Und war dann sehr, sehr froh, wie meine Ärztin so gefragt hat, naja, wir haben jetzt quasi 2 Optionen, Saugglocke oder Christella-Handgriff. Weil die Herztöne halt wieder nochmal schlechter wurden. Und es war einfach schon so lange diese Pressphase. Und ich war sehr, sehr froh, dass sie mich da gefragt hat. Sie hat dann selber auch gesagt, naja, also sie wird diesen Christella nicht empfehlen. Sie möchte den eigentlich nicht machen. Wenn es mein Wunsch ist, kann sie natürlich gerne machen. Sie wird die Saugglocke empfehlen. Und ich habe dann so gesagt, ja, nehmen Sie die Saugglocke. Sehr gerne. Es war für mich so ein bisschen so eine Erleichterung, okay, ich bekomme jetzt Unterstützung. Ich schaffe es alleine nicht mehr. Und es war voll okay für mich. diese Entscheidung. Sie hat mir auch alles ganz, ganz gut erklärt und hat auch zu mir gesagt, das Einführen der Sauerglocke, das wird jetzt schmerzhaft sein. Aber sie hat mich da wirklich gut durchgeleitet. Sie hat es während einer Wehe gemacht. Ich glaube, das macht man eh immer so, die Sauerglocke während der Wehe einführen. Und hat immer mit mir gesprochen, was los ist, was sie jetzt macht, dass sie jetzt quasi den kindlichen Kopf haltet, weil ich glaube, die Sauglocke ist ja prinzipiell dazu da, dass das Kind nicht mehr zurückrutscht, weil sie rutschen ja vor, zurück. Und zumindest hat mir sie das so erklärt, sie haltet sie jetzt fest und dann geht sie wahrscheinlich in der nächsten Wehe raus. Und wenn ich jetzt so spüre, dass mich das nochmal wehtut, dann ist das Kind. Ne? Und ich habe mich da wirklich wahnsinnig gut begleitet gefühlt von ihr. Trotz dieser doch recht großen Intervention eigentlich. Und sie war dann auch super schnell da. Also sie war, ja.
Klingt nach einer sehr tollen Ärztin.
Ja, ja. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass ich sie dabei hatte.
Ja, wie war das dann mit der Sauglocke? Kam erst der Kopf und dann mit der nächsten Wehe der Körper oder war sie dann in einer Wehe mit einem Zug der Sauglocke draußen?
Meine Erinnerung war, dass sie komplett mit einem Zug draußen war, bei einer Wehe. Meine Frauenärztin und meine Hebamme meinten, es waren schon zwei Wehen. Ich weiß es nicht. Also da war meine Erinnerung halt nicht mehr so genau wahrscheinlich. Aber das war für mich, ja, es war ganz kurz schmerzhaft, aber es war überhaupt nicht schlimm. So, also da war die Sauglocke, das Einführen der Sauglocke schmerzhafter für mich.
Okay, und hast du sie dann direkt zu dir auf die Brust bekommen?
Genau, ich habe meine zweite Tochter dann direkt auf die Brust bekommen. Sie hat geschrien. Es hat alles gepasst. Und ja, dann war sie auf einmal da. Die Nabelschnur durfte auspulsieren. Die Plazenta ist dann, ich glaube, 10 Minuten später oder so, das war auch recht flott. Ich habe dann noch einmal gepresst.
Hast du
ausgeatmet?
Hast du eine Injektion bekommen für die Plazenta oder haben sie dir, also, oder du hast wahrscheinlich schon...
Das habe ich vorher vergessen zu sagen. Ich hatte generell Wehenmittel. Wahrscheinlich, weil die PDA einfach noch so stark war. Ich weiß es nicht. Ich hatte Wehenmittel und mir ist auch einmal der Zugang rausgegangen und deswegen war diese Pressphase vielleicht auch nicht so ideal, weil sie mussten den Zugang halt neu legen, das Wehenmittel neu spritzen und so und da war halt vielleicht einfach nicht genug Wehe da, um das Kind quasi weiter zu befördern. Und ich weiß nicht, ob sich dafür die Plazenta nochmal hochgespritzt haben oder das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Steht im Geburtsbericht, falls es dich interessiert.
Ja, ich habe ihn eh angefordert für beide, aber ich habe ihn noch nicht gelesen.
Okay, aber das heißt, Plazenta war dann auch bald da und es war alles unproblematisch. Wie lange warst du dann noch im Krankenhaus und wie war dann das Wochenbett?
Sie ist am Dienstag auf die Welt gekommen und ich glaube, Donnerstag sind wir heimgegangen. Also einen Tag später.
Hattest du Geburtsverletzungen von der Sauglocke?
Ja, genau. Ich hatte einen Darmriss zweiten Grades. Der wurde noch genäht im Kreißsaal von meiner Frauenärztin. Da hatte ich auch schon sehr, sehr starke Nachwehen dann. Und ja, es ist nicht recht angenehm, finde ich, diesen Darmriss zu nähen. Aber ja, hat mir auch so, also die Darmnadel so hat mir jetzt nicht wahnsinnige Probleme bereitet danach.
Schön. Und dann das Wochenbett?
Das Wochenbett war trotz Kleinkind, das ja dann schon da herumgelaufen ist, sehr, sehr schön. Ich hatte überhaupt keine Anzeichen von einer Depression oder irgendwas. Ich war einfach nur total happy, dass ich es vaginal geschafft habe. Es war zwar eine mechanische Hilfe, also die Sauglocke dabei, aber das war für mich überhaupt nicht tragisch. Es war eben Sommer und mein Mann hat ganz, ganz viel mit der Großen gemacht, sodass ich mit der Kleinen auch noch sehr, sehr viel Zeit alleine hatte am Vormittag. Und ich habe mich aus dem Grund auch entschieden, stationär zu bleiben im Krankenhaus, weil ich einfach so diese ersten Tage alleine wollte mit meiner kleinen Tochter, um sie kennenzulernen, weil zu Hause hätte ich gewusst, will die Große, dass ich sie ins Bett bringe. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte die Zeit für mich und für die Kleine haben. Und ja, genau, aber Wochenbett war recht unspektakulär. Also wir sind viel, wirklich ganz, ganz viel im Bett gelegen, haben viel gekuschelt. Die Große war dann auch oft dabei beim Kuscheln. Aber es war alles normal, es ist alles super verheilt. Ich konnte sie recht bald tragen in der Trage. Und sie hat sich super leicht beruhigen lassen. Von dem her war das für uns sehr, sehr angenehm.
Sehr schön. Das freut mich zu hören. Vor allen Dingen auch, dass die Geburt, ja, wie du sagst, trotz halt diesem, also man sagt ja vaginaloperative Geburt, dass es trotzdem für dich einfach dadurch, dass du so eine tolle Hebamme und Ärztin hatte, die dich da einfach gut durchbegleitet haben, dass es ein schönes Erlebnis war und auch einfach heilend für dich war.
Ja, total. Also da war für mich so klar, okay, mein Körper kann es. In der Theorie weiß man das natürlich, dass der Körper Geburt kann. Das ist logisch, ja, in der Theorie. Aber so für mich war nach der ersten Geburt schon nochmal, es war schon ein Versagen da einfach.
Ja.
Nach der zweiten war jetzt einfach trotz Saugglocke, das ist mir völlig egal gewesen, nur mein Körper kann das. Ich kann Geburt oder mein Körper kann Geburt. Und das war mir so wichtig anscheinend, das zu erleben.
Ja. Kann ich gut verstehen, aus eigener Erfahrung das Gefühl. Und ja, Lisa, vielen Dank, dass du uns auf deine Geburtsreisen so detailliert mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Danke.
Das waren die Geburtsgeschichten von Lisa. Ich hoffe, du konntest etwas Spannendes, Informatives für dich aus dieser Folge mitnehmen. Kommende Woche wird es dann die Geschichte von der Geburt von meinem zweiten Sohn geben, eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt. Und ja, ich freue mich schon auf viele neue Geburtsgeschichten im Jahr 2026.